Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge. Heute ist hier Technikwurm drin und alles anders. Ich mache die Begrüßung. Franzi lacht sich kaputt, weil sie den Anfang verpasst hat. Hier ist euer Lieblingsfragen und Antworten-Podcast, Deep und Doof. Für doofe Fragen, die beantworten, diepe Fragen und doofe Antworten. Keine Ahnung, je nachdem, wer die Frage stellt oder sie beantwortet. Eigentlich sind sie manchmal beide deep, manchmal ist beides doof. Ach,
So ist
Freunde,
es.
ist schon wieder alles anders. Mir gegenüber, auf der anderen Seite der Spree.
Des anderen,
Dame,
des langsamen Internets.
das langsam auf der anderen Seite des langsamen Internets. ohne Licht am Tunnel. Franzi!
Hallo, doch, ich habe Licht hinter mir ist am Tunnel.
Das stimmt. Und auf dieser Seite, reitend auf dem Datenelch der langsamen Datenübertragung, ist Benson.
Reiten auf dem Datenelch. Ja, es ist auch nicht klar, ob das jetzt mein, dein oder unser gemeinsames Internet ist. Wer weiß.
Wir haben keine Ahnung. Deutschland ist so ein Entwicklungsland, wenn es um Internet geht. Es ist wirklich so furchtbar. Es ist so ein Schmutz. Wir haben keine Ahnung. Wir sind wieder da. Wir haben ein neues Tool. Das ist für heute schon das zweite, nachdem wir letztes Mal es ausprobiert haben und wir euch wieder irgendwie eine Folge präsentiert haben, die schief, krumm, verschoben und teilweise so sich anhört, als würde ich in der großen Industriehalle stehen. Einfach weil
Ja.
meine Tonspur bei Franzi mit drauf war, ich das dann die ganze Zeit irgendwie rumschneiden musste. Ich deswegen immer noch einen kleinen Versatz hatte und es deswegen einfach so schön hallig klang. Und manchmal habe ich es weggekommen, manchmal hatte ich es nicht. Und ganz ehrlich, am Ende hatte ich glaube nach 1,5 Stunden. Wow. Gut,
Ja.
gucken wir mal, ob es heute besser wird. Dieses Intro verspricht vieles. Wir halten davon
Ja.
nichts.
Ja, sehr gut, sehr gut. Dafür habe ich heute Geschichten und ein geiles Getränk dabei. Also man kann jetzt nicht alles haben,
Ja gut, ich habe
würde
mein
ich
Getränk
sagen.
mittlerweile schon ausgetrunken, was ich mir hier vorbereitet habe. Und werde mir jetzt einfach. Wir schmeißen ja doch alle durcheinander. Mein Podcast-Getränk, ich hau mir jetzt einfach einen Pilz hinter. So. Nee, nicht mal
Na
einen Pilz.
los.
Was ist es? Ein Helles. Wurde mir gestern vorbeigebracht. Ein Helles. Es ist auch nicht mehr kalt. Ach schön, Freunde. Es ist Sommer in Deutschland.
Herrlich, herrlich. Aber wieso bringt mir niemand Biere vorbei? Warum werden dir Biere vorbeigebracht? Wo muss man sich für diesen Service anmelden? Ist ja frech.
Du hast die Nummer auf jeden Fall von der Person.
Na schön.
So,
Dann sag
also
mal, wegen Anruf.
bei mir gibt
So.
heute Bayreuther Hell aus dem Bayreuther Brauhaus. Prost, Freunde. Ich hab zu viel
Schön.
geredet, ich muss erstmal kurz die Lippen befeuchten.
Sehr gut. Ich kann euch ja sagen, was es bei mir gibt. Wir machen heute alles anders. Es ist ein Craft Beer, ein Zusammenspiel von Baskeland und Fürst Biacek aus Berlin. Und das haben sie gebraucht zum 8. Geburtstag. Und es heißt Sucker Punch und ist ein Fruited Sour. Das ist
Fruited
richtig geil.
Sour.
Kommt frisch aus dem TK, damit es ein bisschen angekühlt ist. Hat eine tolle Farbe. Ich
Eingekühlt
hatte die, wie ich sie
und
gewünscht.
angetüdelt. Oh, jetzt habe ich ins Eingießen gequatscht. Tut mir leid.
Oh Mann, ey, wirklich. Sag
Schaumig.
mal, machen wir das nicht seit fast 100
Ja, na,
Folgen?
welche Folge ist es? Ich weiß es.
92.
Stimmt. Ja, ist richtig.
Profis. Profis am Werk. So.
Ja, Profis, alle
Ich
sind alle, außer
trinke jetzt
Profis.
hier einfach mal.
Fand sie setzt an. Wie man so ein richtiges Craft Beer trinkt, natürlich nicht aus dem Bierglas, sondern aus dem Tumbler. Ist richtig so.
Na klar. Hier
Mach
schaut
mal.
mal, wie schön auch die.
Aber die Farbe ist wirklich schön.
Ja.
Sucker Punch. Wo hast du das denn her?
Das habe ich noch gekauft bei meinem Craft Beer Laden bei der Arbeit um die Ecke, aber der musste leider zumachen, weil die Miete zu teuer wurde.
War dann sein Craft Beer zu billig verkauft? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Nee, dann hat er Ausverkauf gehabt. Und deswegen habe ich das da noch erworben. Es stehen noch so ein paar hier und dann trinke ich die jetzt einfach Stück für Stück. So.
Och, du hast auch meine Nummer, auch für so eine Geschichten kannst du Bescheid sagen, Fräulein. Nee, Fräulein war zu dolle. Franzi.
Ich wollte gerade sagen, außerdem überlege ich mir das, wen ich hier einlade, weil immer, wenn man mit einem Craft Beer um die Ecke kommt, wird ja man ein bisschen ausgelacht.
Aber nicht
Mit
per
Daumen
Mail.
Mango. Nicht, na dann ist gut.
Nicht von mir. Also, ich kenne andere Leute, die sagen, bitter und nach Mango.
Ja.
Ja, ihr merkt schon,
Ja,
heute ist
genau.
irgendwie schwierig. Oder
Heute ist
komisch.
einfach,
Nee,
heute ist
anders.
doof.
Wir befinden uns auf der
Anders.
Zielgeraden.
Und ich muss ja auch sagen, ey, wir sind ja auch wirklich beide auf der Zielgeraden, nicht nur was den Podcast angeht.
Sondern auch,
Na, die Sommerferien stehen.
ich wollte gerade sagen,
Was das Leben angeht.
was. Ich hätte jetzt eher gesagt, was das Arbeiten angeht hier.
Ja.
Aber ja, auch bitte, auch bitte. Ja, schön.
Genau. Also ist es einfach, wir sind einfach, ich meine, man muss sich auch mal so zeigen, wie man ist. Wir sind halt einfach durch, wir sind fertig.
Auf jeden
Die
Fall.
Energie schwindet und driftet dahin. Ich weiß schon, dass ich nächstes Wochenende umziehen muss ohne dich. Das wird schon schlimm
Oh
genug.
ja, das tut mir sehr leid. Ich bin leider nicht da, aber
Ah,
das
das wird schon
hatte ich
schlimm
dir
genug.
vor Wochen angekündigt.
Ich weiß, aber ich dachte, ich versuch's trotzdem nochmal. Pläne ändern sich ja und deswegen habe ich nochmal nachgefragt.
Ich habe ja auch, du hast gefragt, ich habe wahrheitsgemäß abgestimmt, hätte Lust, aber keine Zeit.
Das ist doch super. Ist
Ich
doch
finde
super. Und
übrigens,
ich
diese
dachte
Option
mir,
sollte
ah.
bei so vielen Sachen da sein. Ich hätte voll Bock, aber keine Zeit. Aber auch die
Ja, genau, kann
Option,
man noch so
du
tun.
keine Zeit, aber auch keinen Bock. Also, ich finde, du hast das sehr umfassend gelöst.
Da konnte jeder, ne?
Richtig.
Fand ich auch sehr süß. Ich habe
Jeder.
auch dann erlebt, was passiert, wenn man seine Eltern mit in eine WhatsApp-Gruppe von fast 40 Leuten einlädt. Das Erste, was der Vater schreibt, ist: Kannst du mich bitte aus der Gruppe entfernen?
Lass hier all die Leute meine Nummer sehen.
Ich glaube, er hat, weil er dann alle 5 Minuten klingelt und bimmelt und hat noch nicht gelernt, dass man sich selbst aus diesen Gruppen entfernen kann.
Na, vor allem hätte sie mir auch
Kleines
mal
Tutorial dann.
einfach zeigen können, wie man die Gruppe stumm schaltet.
Ich glaube, der will den überhaupt nicht sehen. Der ist ja nicht mal in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe drin. Meine Güte. So.
In meiner Familien-WhatsApp-Gruppe bin ich aber auch nicht drin.
Was siehst du?
Weil ich auch einfach keinen Bock drauf habe. Also,
Ja,
ich
ist
mag
gut.
meine Familie größtenteils, aber ich suche mir dann selber aus, weil ich von denen höre.
Ja, genau. Man muss das, ja, zum Glück gibt es bei uns wenigstens nicht, dass irgendwelche glitzernden Sprüchebilder geteilt werden. Das macht meine Mama brav in ihren Status und
Keine schönen,
belässt sich
frohen,
dann damit.
ostergezeichneten Bilder mit, na gut, okay.
Nö, gibt's
Gut,
nicht. So.
Franzi, aber außer dein Umzugplan, wie waren denn in den letzten 2 Wochen sonst so? Was hast du denn sonst so gemacht?
Also es gab ja wirklich eine krasse Begebenheit hier letzten Freitag. Also wir sind wieder heute bei Mittwoch. Das heißt, es ist noch keine Woche her. Und ich meine, jetzt wohne ich in dieser Wohnung ja fast 7 Jahre und jetzt ziehe ich aus. Und jetzt auf dem letzten Meter ereignet sich hier noch der Mega-Crime. Und ich habe es sogar gesehen und nicht geschnallt. Es ist der absolute Wahnsinn. Also ich mache ein kleines Recap. Ich erzähle euch die Geschichte. Es ist Freitag, letzte Woche. Es ist so circa 21:15 Uhr. Ich denke mir, oh, es ist ganz schön spät. Ich muss noch irgendwie was essen. Ich gehe noch mal zum Rewe und hol mir eine geile TK-Pizza. Ich sag's, wie es ist, Leute. Manchmal ist das die Ernährung. Und da der 21:30 zumacht, dachte ich, dann nehme ich mal die Beine in die Hand. Auf einmal höre ich es nur schreien aus dem Hof unten. Ich habe die Balkontür aufgehabt, gucke raus. Da hängt ein Nachbar auf einem Typen und drückt den ins Gras. Und die andere Nachbarin schreit irgendwas rum. Eine andere ist am Telefon und dann sehe ich nur unten pest noch eine raus, schmeiß ich auch auf den Typen rauf und ich so, geh so runter dann. Also denke mir, oh Gott, du willst ja aus nicht glotzen. Also habe ich mir schon mal den Rucksack aufgesetzt, ich will ja nur eine Pizza holen gehen. Stehe und merke so, was ist denn hier los? Und dann sagen sie, da wurde eingebrochen. Und die Polizei kommt schon. Dann gehe ich da so hin und gucke dem Typen auf die Schuhe und denke so, ach du Scheiße. Ich hatte nämlich vorher einer Interessentin meine Wohnung gezeigt und dann sind wir nämlich runtergegangen in den Hof und da sah ich ganz unten in der Wohnung, ne, also Neighborhood Watch, ich bin's nicht, Leute, sah ich ganz unten, wie eben zwei Schuhe in das Fenster verschwinden und habe mir aber nichts dabei gedacht, weil die Mieterin da drin nämlich auch einen kleinen Sohn hat, den ich schon ein paar Mal im Fenster sitzen sah. Und jetzt waren es einfach wieder ein paar, weiß nicht, sehr sportliche Neon orange Tonschuhe, die eben verschwanden in diesem Fenster. Und ich dachte so, ah, da hat der Junge da wieder gesessen und macht da noch so einen Scherz drüber. Und war aber so mit der neuen potenziellen Mieterin beschäftigt, dass mir auch nicht auffiel, dass sonst da alle Jalousien unten sind. Auf jeden Fall, ja, wurde das dann aber bemerkt von einer Nachbarin, die dann zu der anderen Nachbarin ging und meinte, sag mal, sind die da? Das poltert da drin, so da liegen Scherben im Hausflur, die wurden irgendwie aus der Tür gekloppt. Und dann sind die da halt hin, sie und ihr Partner da und haben irgendwie geschaut, was ist denn los? Währenddessen ist der zurück aus dem Fenster gesprungen. Die sind noch einmal beide komplett durch die Hecke und haben sie den halt festgehalten, bis die Polizei kam. Und dann saß ich bis nachts um 2 im Hof, weil dann kam natürlich erst die von der Wache, die kam mit der Hundertschaft an, die haben dann den Ort abgesichert und den Typen in Handschellen wirklich an die Wäschestange gekettet. Der war auch sau
Klassisch.
besoffen. Der war einfach komplett besoffen, dieser Typ, und katerte dann quasi da aus, mehrere Stunden, während die dem halt irgendwie immer aus dem Wagen halt irgendwie dann noch Wasser eingeflößt haben und irgendwas zu essen gegeben. Und dann mussten wir halt ewig warten, bis die Kripo kam. Dann wurde nochmal alles aufgenommen und Aussagen. Absolut verrückt. Krass. Also hier war so richtig Highlife in Tüten. Und
so, was nimmst du da jetzt mit? Bist du froh, dass du wegziehst, oder bist du ein bisschen traurig, weil jetzt die Action los
ist? Na, was ich da mitnehme, ist auf jeden Fall, dass man vor mir in eine Wohnung einsteigen kann und ich schnall's nicht. Ich hab den ja wirklich gesehen, wie der in die Wohnung rein ist, also die Füße zumindest. Also mich brauchst du nicht fragen, ob ich irgendwie
auf Franzi brauchst du dich nicht verlassen in der Nachbarschaft.
Nee. Und meine zweite witzige Geschichte, ich habe wirklich viele witzige Geschichten, aber meine zweite witzige Geschichte ist, dass die Arbeitsagentur, herrlich, die Arbeitsagentur
hat, sie dir geschrieben.
Hat mir geschrieben, ich muss euch das erzählen, Leute, ihr lacht euch ja tot. Also ich meine, wer uns ein bisschen verfolgt hier, weiß ja ungefähr, was ich so arbeite, was mein Background ist. Ich sag mal so, Spoiler Alert, nicht das, was ihr gleich zu hören kriegt. Und dann muss man, sobald man ja weiß, dass man arbeitslos wird, weil zum Beispiel die Firma dicht macht, muss man sich ja schon mal arbeitssuchend melden. Dann freuen die sich, dass sie einem möglichst schon alles schicken können, bevor man arbeitslos wird und sie zahlen müssen. Aber das Tolle ist, dieses System ist ja so veraltet, und diese Eingabemasken, wo man dann eingeben kann, was man gearbeitet hat, hat mit dem modernen Arbeitsmarkt und Berufsbezeichnungen ungefähr genauso viel zu tun wie, weiß ich nicht, wenn man sich zurück in die 90er beamt und halt ungefähr da, was konnte man da so machen. So, und ich mache hier aktuell, ist ja mein total toller fancy Titel, ist ja Senior People and Culture Managerin. Ich sage mal so, Spoiler Alert.
Wir wissen alle, was darunter zu verstehen ist.
Ja, jemand, der halt Personal- und Unternehmenskultur macht, Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, bla bla bla. Gibt es natürlich bei der Agentur für Arbeit nicht. Und dann guckt dann irgendwann da jemand drüber und denkt sich, na, das gibt es hier ja gar nicht. Das muss ich jetzt in irgendeine Kategorie, die wir haben, einsortieren.
Ich muss hier dieses Feld ausfüllen. Genau. Ich muss hier irgendwo was ankreuzen.
Es muss hier das sein. Es gibt ein Dropdown-Menü. Da gibt es dann drei Dinge bei Personal. Was nehme ich denn jetzt? So. Diese Person hat sich anscheinend für Personaldisponentin entschieden. Woraufhin ich dann einen Brief vom Arbeitsamt bekomme, von der Arbeitsagentur, die sagt,
mit Stellenangeboten.
Ja, dies ist eine Information über eine Arbeitsstelle, für die für sie in Frage kommen könnte. Nähere Angaben finden Sie umseitig. Bei Interesse bitte melden Sie sich bis zum 1.7. So, und dann muss ich sagen, geht schon mal los. Stellenbeschreibung,
es gibt keine andere Seite.
Stellenbeschreibung ist dann Disponent, männlich, weiblich, divers. Für ein Logistik- und Transportunternehmen, Güterverkehr, Schiene. Ist auch ja interessant. Dann ist so Aufgaben.
Du fängst bei der Bahn an.
Es ist nicht mal die Bahn, es ist ein privates Unternehmen. So, aber jetzt.
Na, schade.
Ja, Aufgaben. Leute, ich erzähle euch das so ausführlich, weil wer weiß, vielleicht hatte nicht jeder von euch schon mit der Arbeitsagentur zu tun. Da können wir echt eine ganze Folge darüber machen, warum dieses System nicht funktioniert. Egal. Aufgaben aber: Planung, Organisation, Überwachung und Steuerung des Bahnbetriebs. Klar. Unterstützung beim Aufbau neuer Verkehre. Personaldisposition. Lok-Einsatzplanung. Trassenmanagement, weiß ich, was ist, eine Trasse ist. So, und dann Qualifikation. Und spätestens da muss doch bei irgendwem was klingeln. Aber weiß man doch von mir. Erstens, möglichst abgeschlossene Ausbildung zum Eisenbahner. Im Betriebsdienst.
Natürlich habe ich eine Eisenbahnplatte im Keller.
Ne? Im Betriebsdienst oder vergleichbare Qualifikation. Und die sind dann sowas wie Fahrdienstleiter, Disponent, Lokplaner, Lokführer, beziehungsweise aus Bereichen der Logistik, Spedition, Personal, Dienstleistung. So, das ist die eine. Und dann sind die anderen Anforderungen, wo du schon wieder genau weißt, ich weiß genau, was ihr für eine Bude seid. Die zweite Anforderung dann ist sicherer Umgang mit Microsoft Office. Nummer zwei, ausgeprägtes Maß an Sicherheitsbewusstsein. So, dann das nächste, da weißt du schon ganz genau, was da los ist. Wenn sowas in der Stellenausschreibung steht, hohes Maß an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit. Sag mal, So. Und dann.
Burnout wäre kürzer gewesen.
Ja, Bereitschaft zu Burnout. Und dann, geil, einfach das Letzte ist dann noch, wo ich denke, Leute, da, also da hört es ja bei mir persönlich auf, dass ich, wer das nicht von mir weiß, jetzt lernt ihr das. Das habe ich mir geschworen in meinem Leben, dass es nicht vorkommen wird, Bereitschaft im Schichtdienst sowie an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten. Aber auf gar keinen Fall.
Wochenenden, wie ist, wie klingelt in der Kasse?
Mhm. Ja, aber nur am Sonntag. So. Ja, und es ist einfach herrlich. Und bei Benefits, ich muss es noch einmal, weil es so schön ist, neueste Technik und Arbeitsgeräte, gemeinsame Team-Events, diverses
Chancen, fahren zusammen.
Genau, diverses chancengleiches und multikulturelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen. Aber natürlich gibt es auch das wunderschöne, geräumige Büro mit einer professionellen Kaffeemaschine. Es ist herrlich, Freunde.
Es ist wirklich, die Kaffeemaschine ist ein...
Ja, na klar, also dass der...
Es ist ein Ding.
Dass der Obstkorb da nicht drin steht, schockiert mich eigentlich viel mehr.
Das stimmt. Smoothie-Maschine.
So, aber jetzt, Leute, jetzt habe ich richtig hier viel erzählt und hergezogen, aber es ist einfach herrlich. Also wirklich. Nee.
Ja, warum sollten Sie beim Arbeitsamt das anders machen als der 0815 Mensch da draußen? Mehr als die Überschrift wird halt nicht gelesen.
Ja, aber ich finde es wirklich krass und ich meine,
steht Disponent, passt.
Ja, muss man wirklich erst ehrlich mal sagen, ne? Also, oh. Ja.
Fang doch einfach bei der Agentur für Arbeit, beim Jobcenter selbst an. Ins System eindringen und von innen aufmischen.
Ja, das ist, das sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? Agentur für Arbeit und Jobcenter, darf man jetzt nicht verwechseln.
Ja, okay. Weiß nicht, habe ich keine Erfahrung mit.
Ja, sehr gut. Das sagt doch viel über dich aus zum Positiven dann. Für dich, dass du da dich nicht mit auseinandersetzen musstest. Ich hatte ja schon mal vor 2 Jahren das Vergnügen. Es ist herrlich. Ja, man müsste da eigentlich einsteigen und sagen, Leute.
Also ich war mit meinen Kids schon ein paar Mal da, weil es dann immer so Berufsorientierungstage gibt bei denen.
Ja.
Aber ansonsten...
Das ist doch dann immer an diesen BITS, oder? Berufsinformationszentrum?
See, yes, genau. Aber Berufsinformationszentrum, BITS.
Weiß ich doch genau.
Business.
BITS mit BITS. Ja, aber bevor wir jetzt richtig voll abblödeln, was war denn bei dir so? Gibt's auch was Cooles? Doofes?
Auch bei mir gar nicht so viel. Ich bin die U6 gelaufen, ist ja Juni.
Ja, nice.
Das bin ich gelaufen, als die Folge rauskam, genau. Mhm. An dem Wochenende war ich für ein Wochenende Hundepapa, das weißt du. Ich durfte auf den Hund aufpassen und der Hund hat überlebt.
Juhu.
Das war schon mal ganz gut.
Du hast es auch überlebt, ist auch nicht schlecht.
Ich habe es auch überlebt, genau. Ich habe offiziell, ich glaube beim letzten Mal war es noch inoffiziell, ich habe offiziell meine Klausuren bestanden.
Na, sehr gut.
Und ansonsten war jetzt tatsächlich nicht so viel, muss ich gestehen. Ich überlege gerade, ich gucke nochmal in den Kalender. Nö, eigentlich nicht. Ansonsten war nicht viel.
Ah.
Oh doch, ich durfte mein drittes Tattoo stechen. Also ich durfte stechen.
Stimmt.
Drittes Tattoo, das zweite Mal auf einem Menschen.
Sieht man schon, wie viel noch davon drin ist?
Ich müsste mal ein Update fangen, aber so die nächsten Tage, also mir wurde ein paar Tage später nochmal ein Bild geschickt und es sah jetzt okay aus. Das sah aus, als würde es drin bleiben irgendwie.
Das sieht man ja meistens dann, wenn der Schorf einmal runter ist, ne?
Richtig, ich werde die Person vielleicht morgen mal fragen, ob da was geht. Ja, weil morgen muss es eh präsentiert werden. Nicht bei mir, aber sonst. Nee, auch ansonsten,
sehr gut.
Habe ich gar nicht zu finden. Ich habe ein bisschen an meinem Bus geschraubt.
Ja.
Mal wieder, war ja in der Klausurenphase einfach nicht möglich und davor halt auch nicht. Und habe es tatsächlich geschafft, dass meine Blinker jetzt alle funktionieren. Sind jetzt alle verkabelt. Und dann habe ich den Fehler bei meinem Rückfahrlicht gefunden. Das heißt, jetzt sind noch 2 Sachen auf der Liste. Und dann kann der TÜV kommen, der mir dann hoffentlich sagt, das Ding ist keine Todesfalle und ja, du darfst ihn wieder anmelden. Und dann kann ich, ist das Ding, und dann kann irgendwie der Ausbau beginnen, wahrscheinlich.
Und dann hat er seinen ersten großen Einsatz auf dem Festival zum Schlafen, oder?
Ja, auf unserem, dann wahrscheinlich. Ja. Bis dahin muss ich jetzt noch mal ein bisschen basteln. Aber ja, genau. Ja.
Ja, sehr cool.
Genau, und ansonsten probiere ich irgendwie so die letzten Schulwochen halt irgendwie fertig zu kriegen. Mhm. Wie Notenschluss ist jetzt, also Noten fertig machen, lässt Klausuren fertig machen. Ich habe heute, ganz witzig, ich habe von meinen neuen Klässlern Die habe ich letzte Woche das letzte Mal gesehen, weil die jetzt 3 Wochen im Praktikum sind, also bis zum Ende des Schuljahres. Und die haben ja ein Lehrkräfte, also die haben es Lehrerzeugnis genannt, aber ein Lehrerzeugnis quasi zurückgegeben.
Oh, Ich möchte das bitte.
In den Kategorien. Und ich habe nicht schlecht abgeschlossen. Pünktlichkeit, was ich wirklich nicht erwartet hätte, habe ich tatsächlich, haben sie mir eine 1 gegeben.
Aber wenn du schon mal da bist du da, wa?
Ja, auch in Verständlichkeit, Humor, Gerechtigkeit und Coolness. In der Frisurenvielfalt habe ich nur eine 2. Vielleicht kann der Schnabber zwischendurch nicht so an, wenn ich das mal als Klausur.
Na, Vielfalt, du hast ja, ich glaube, als Mann hast du einfach vielleicht nicht so viel Vielfalt.
Ja, aber dann eine 2, weiß nicht, muss man da 4 Vielfalt haben, um gute, also eine, weiß ich nicht.
Hätte ich gedacht.
Ja, weiß nicht, was die Grundlage ist. Wo ich wirklich aber richtig abgelost habe und was ein krasser Ausfall ist, ich werde trotzdem versetzt, aber wirklich eine 6 habe ich bekommen beim Fashion Faktor.
Was? Ach mal.
Ja, da habe ich
6 bekommen.
Da habe ich. Es gibt auch einen Kommentar dazu, warum, aber den sage ich ja vielleicht nach der Aufnahme mal. Also ich bin nett und alles und kann das wohl ganz gut, aber bin wohl einfach richtig schlecht angezogen.
Siehst du halt aus wie so ein Lehrer.
Ich weiß nicht, ob es da war nicht. Aber ja.
Gehst du mal schön mit deinen Antifa-Shirts in der Schule oder was machst du? Band-Shirts noch und nöcher? Von Bands, die sie alle nicht kennen?
Zum Band-Shirts auf jeden Fall, ja.
Okay.
Ja. Und ansonsten nur T-Shirts mit positiven Nachrichten. Und unterstützend werdenden Slogans.
Sehr gut.
Genau. Mhm. Ja. Ja, ansonsten war's es. Ich freue mich echt auf. Freue mich echt auf Sommerferien. Ich bin durch. Ich bin fertig.
Ja. Das glaube ich.
Ja. Gut. Was noch nicht vorbei ist, ist diese Folge. Denn jetzt
kommt. Und jetzt von 22 Minuten.
Ja, 22 Minuten. Ja, wirklich. Ja, 22 Minuten und jetzt beginnt das Hauptthema.
Jetzt.
Muss erstmal kurz noch einen Schluck trinken.
Haha, was für eine Überleitung. Denn wir sprechen ja heute über Flüssigkeiten, nämlich ganz genau über Wasser.
Danke für das Spezifizieren. Genau, ja. Du hast mich gefragt, wie ist denn das hier mit der Wasserknappheit und ist es tatsächlich gefährlich? Was hat das zur Folge? Was können wir eventuell dagegen tun? Ich habe mich ein bisschen in die Recherche geschlagen. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen, aber ich kann eine Doku empfehlen. Die würde ich in der Folgenbeschreibung verlinken. Und
okay.
Die ist von, jetzt habe ich es vergessen. Moment. Bin sofort Obacht. Hier googelt der Chef noch selbst. Heißt Kampf ums Wasser. Und ist vom, hier langsames Internet und so, Deutschland, Entwicklungsland. Naja, kannst du gleich mal sagen. Also es geht irgendwie um verschiedene Beispiele, um Orte, die besonders trocken sind und die schon jetzt unter akutem Wassermangel leiden. Mhm. Und die ist vom SWR.
Ja, ah ja,
ist
cool.
Ein Dreiteiler sogar. Also wenn unser Wasser verschwindet, ist ein Dreiteiler. Jeder Teil geht so, also es geht dann so weiter mit Mensch, also der erste ist Kampf ums Wasser, der zweite ist Mensch gegen Natur, das dritte ist dann die letzten Reserven. Und die Frage ist halt immer, wenn unser Wasser verschwindet, was passiert dann? Genau, ich probiere es ein bisschen zusammenzufassen. Das sind halt, wie gesagt, über 2 Stunden Doku. Kann man sich aber ganz gut mal anschauen. Wir gesagt, verlinken das in der Folgenbeschreibung. Seht ihr jetzt irgendwie, wenn ihr da aufklicken wollt.
Sehr gut.
Okay, warum ist Wasser so wichtig? Naja, ohne Wasser gibt kein Leben bei uns. Da sind wir uns relativ einig. Die Erde wird ja auch liebevoll der blaue Planet genannt, weil es ja von außen betrachtet einen schier unendlich großen oder sehr großen Anteil an Wasser hat. Franzi, wie viel Prozent oder welcher Anteil der Erde ist von Wasser bedeckt ungefähr?
76.
Ja, ein bisschen weniger. Also mein Gespräch ist von gut 2/3. 76, ja, aber geht schon in die Richtung. Also auf jeden Fall viel. Das Problem ist, das meiste davon ist Salzwasser. Und Salzwasser ist für uns natürlich jetzt erstmal so nicht ungesund. Ist auch ein beliebtes Brechmittel. Also gerade wenn der Salzgehalt nochmal ein bisschen höher ist, ihr habt ja durchaus Regionen, wo Salzgehalt im Wasser nochmal ein bisschen höher ist, hier, Totes Meer und so. Deswegen können wir das nicht trinken, ohne, also Salz müsste da irgendwie raus. Das kann man machen. Ja, man kann Wasser, Meerwasser entsalzen, aber dazu muss man natürlich irgendwie Also an sich braucht man ja nicht so viel davon. Man kann das auch mit Sonnenenergie machen. Ich habe da mal ein schönes Experiment zu. Man nimmt einfach eine Schale Meerwasser und stülpt quasi so eine Plastikfolie oben drüber. Und zwar mit einem Ring. Also die haben das damals mit einem Ring gemacht, der größer ist als zum Beispiel die Schale. Und dann ist es, die so ein bisschen dann so aussieht wie so ein Kegel. Und dann ist es nämlich so, dass diese Folie zwei Vorteile hat. Einmal wird es darunter wärmer, weil es wie ein Gewächshaus ist. Das heißt, das Wasser drin fängt an zu verdunsten. Wenn das Wasser verdunstet, fängt es sich aber von innen an der Folie wieder auf, kondensiert dort, wird wieder trocken, läuft quasi nach außen und dann quasi außerhalb der Schale, da müsste man dann in eine größere Schale stellen, läuft dieses Wasser raus und tropft nicht zurück in die ursprüngliche Salzwasserschale, sondern in die andere Schale. Beim Verdampfen wird das Salz aber nicht mitgenommen, sondern es bleibt in der anderen Schale liegen. Dann hast du da Salzkristalle drin und hast quasi das Wasser, wo das Salz vorher drin gelöst war, vom Wasser, vom Salz getrennt. Kann man machen, ist natürlich, also um das hoch zu skalieren, muss man es irgendwie, wird es dann doch irgendwie schon wieder ganz schön aufwendig. Aber es ist eine Möglichkeit. Zum Beispiel gerade im Bereich des Nahen Ostens, also der Staat Israel macht das ganz gerne, die haben Entsalzungsanlagen und die nutzen das teilweise auch im ähnlichen Prinzip, nur halt nicht mit Sonnenenergie, sondern dann irgendwie mit Energiezufuhr und Hitze. Genau, also schwierig, wir haben viel Wasser, das meiste ist Salzwasser und man geht davon aus, grob gesagt, nur 2,5% allen Wassers auf der Erde ist halt wirklich Frischwasser.
Ja, das ist natürlich.
So, und jetzt haben wir noch ein Problem. Von diesen 2,5% sind wiederum 2/3 gebunden. Und zwar im Eisschild und in Gletschern. Das heißt, uns bleiben tatsächlich nur 0,1, also knapp 1% vom auf der Erde verfügbaren Wasser als verfügbares Frischwasser.
Krass eigentlich, ne? Also ist krass schon die Zahlen.
Ja, und das bei 8 Milliarden Menschen irgendwie auf der Erde. Die gute Nachricht ist, es ist ein Wasserkreislauf. Das heißt, immer wenn wir Wasser verbrauchen und es verdunstet, regnet es sich irgendwo wieder ab und wir können es wieder auffangen. Blöd ist, meistens regnet es sich irgendwie über das Meer ab und dann wird es halt irgendwie Salzwasser. Aber auch da geht es ja darum, dass wenn die Erde aufs Meer scheint, wenn die Sonne aufs Meer scheint, das Wasser verdunstet, sich über dem Ozean wieder Wolken bilden und da funktioniert es genauso wie eben beschrieben mit der Wasserschale, dass es halt dann das Salz nicht mitnimmt.
Ja. Und dann regnet sich das irgendwo in einem Frischwasserreservoir. Genau, regnet sich das
irgendwo vielleicht in den Bergen oder sonst irgendwie wieder ab und dann ist es ein Frischwasserreservoir. Das ist das Gute, wir haben diesen Wasserkreislauf. Das Blöde ist aber, also sprich, wir hätten dieses 1% würde für uns reichen. Das Blöde ist aber, es ist, wie so vieles auf der Erde, einfach nicht gleich verteilt. Die Frage ist, haben immer alle genug Zugang zu Wasser? Und da gab es eine Studie 2016 aus den Niederlanden, dass man davon ausgeht, dass 4 Milliarden Menschen ungefähr einen Monat im Jahr von Wasserknappheit betroffen sind. Das heißt, die Hälfte der Erdbevölkerung ist tatsächlich so summa summarum einen Monat lang mal von Wasserknappheit betroffen. Man geht davon aus, dass 2,2 Milliarden Menschen gar keinen Zugang zu sicherem beziehungsweise sauberem Wasser haben.
Ja. Das ist schon krass.
Ne? Und es gibt zum Beispiel auch einfach Regionen, wo es immer wieder Dürren gibt, zum Beispiel am Horn von Afrika. Das ist halt eine sehr trockene Gegend. Aber nicht nur Menschen leiden darunter, auch Tiere. Zum Beispiel geht man in Australien davon aus, dass im Südwesten von Queensland, da ist die Bevölkerung oder die Population der Koalas um 80% zurückgegangen. Von 95 bis, weiß ich nicht, bis jetzt, aber bis die Studie ist schon ein bisschen älter. Und man geht auch davon aus, dass es nicht nur, aber auch am Wassermangel und an der Dürre liegt. Nicht, dass die Tiere dann verdosen, sondern dass sie tatsächlich einfach aufgrund des Wassermangels sich andere Wasserquellen suchen müssen und dadurch den geschützten Bereich des Eukalyptusbaumes verlassen und deswegen anfälliger oder leichtere Beute für ihre Fressfeinde sind.
Ja, und na klar, oder Bäume natürlich ja auch sterben, wenn nicht genug Wasser ist, ne? So.
Genau, man geht, oder es ist halt einfach genau Nahrung weggeht. Ja, oder vertrocknet. Es gibt UN-Berichte, die tatsächlich sehr alarmierend sind. Zum Beispiel gibt es UN-Berichte, die davon ausgehen oder die prognostizieren, dass zum Beispiel Länder wie Pakistan bis 2025
das nächstes Jahr
zu großen Teilen einfach ausgetrocknet sein könnten.
Fuck.
Das heißt aber auch, wir sehen es, wir haben es hier in unserem entwickelten Europa und Norden relativ gut. Es ist wie bei vielen Sachen ein Verteilungsproblem und ruft dann vor allem lokale Probleme vor, was natürlich vor allem, wie du es ja ansprachst, auch das Konfliktpotenzial hochschiebt. Also der Klimawandel macht das natürlich irgendwie alles nicht besser. Ja, gerade hohe Temperaturen und sowas. Schwierig ist es aber auch schon, also wäre es aber auch ohne Klimawandel, weil viele Experten sprechen von einem so von einer sogenannten wirtschaftlichen Wasserknappheit. Das heißt, wir wirtschaften mit Wasser und zwar viel mehr, als wir denken. Wir benutzen Grundwasser, wir benutzen Flüsse und Seen, der Grundwasserspiegel sinkt, Flüsse und Seen werden verdreckt und sind dann unbrauchbar oder müssen aufwendig gereinigt werden. Und das heißt, um das dem entgegenzuwirken, muss einfach tatsächlich viel mehr in die Infrastruktur des Wassers investiert werden. Und zwar sowohl in Versorgung als auch Speicherung als auch Aufbereitung. So, natürlich, wo wird Wasser benutzt? Wie schon gesagt, eigentlich überall. Der Löwenanteil geht aber, und wer hätte das gedacht, in die?
Bestimmt so verarbeitende Industrie, oder?
Landwirtschaft.
In die Landwirtschaft tatsächlich.
Es geht immer noch in die Landwirtschaft. 70% des Süßwassers gehen in Felder und Vieh.
Crazy.
Immer noch.
Ja gut, es ergibt
immer noch, immer noch. Fleisch ist halt unglaublich wasserintensiv. Also viel wasserintensiver als Pflanzen. Es gibt dort zwar schon Fortschritte, also es gibt Bereiche, die sich angepasst haben. Beispiel, was ich gefunden habe, sind Tomatenbauern in Spanien.
Ja.
Spanische Tomaten decken ungefähr 25% des europäischen europäischen Tomatenproduktion ab. Ja? Und die haben es tatsächlich in den letzten Jahren geschafft, ihren Wasserverbrauch signifikant zu senken. Problem ist, sie liegen trotzdem immer noch über den lokalen Ressourcen. Das heißt, sie schaffen es weniger zu verbrauchen, verbrauchen aber immer noch mehr, als die Gegend eigentlich hergibt.
Krass.
Ja.
Wo holen die das dann her?
Ja, sie importieren Wasser tatsächlich teilweise. Und es gibt auch Gegenden, in denen Wasser tatsächlich rationiert wird.
Wow.
Ja. Und deswegen ist es aber auch so der Punkt, Wasser muss halt irgendwie global gedacht werden. Das heißt, man muss schauen, dass man Sachen anbaut, wo es gut ist oder wo es viel passend oder passend Wasser gibt. Und man muss zum Beispiel in der Landwirtschaft auch besser anbauen. Dort sind halt, wie früher Plantagewirtschaft, vor allem Monokulturen und man muss dann halt auch mal schauen, dass man unterschiedliche Sachen anbaut, einfach die Felder und all sowas besser nutzt, um dann verschiedene Pflanzenarten dort anzubauen, um dort verschiedene, ja, also den Wasserbedarf halt irgendwie mehr zu steuern.
Ja.
Ja, gut, also Landwirtschaft, ganz, ganz viel, immer noch, aber naja, ist leider so. Was glaubst du, wie viel, also Industrie und Haushalt wären jetzt noch die nächsten zwei Punkte? Was glaubst du, wie verteilt sich das da?
So im Prozent?
Wir haben noch 30% quasi über. Was würdest du wohin geben?
Ich weiß nicht, 50-50?
Also 15-15?
Ja.
Ja, nicht ganz, die Industrie verbraucht tatsächlich doppelt so viel wie der Haushalt, also 20-10 ist es.
Doch noch mal mehr?
Doch krass, hätte
ich jetzt nicht gedacht, weil ich dachte, so viele Haushalte, wie es gibt, irgendwie und viele Menschen.
Ja, und das Schlimme ist, wenn ich dir jetzt die Zahlen sage, was Menschen verbrauchen,
ja,
dann denkst du, die Industrie verbraucht doppelt so viel, das ist so krass. Okay, das kommt aber auch ein bisschen zusammen. Also,
ja, okay.
Menschen haben einen relativ hohen Wasserverbrauch. Wir brauchen, also die Menschheit braucht, oder ein Mensch auf der Erde braucht im Schnitt 20 Liter Wasser pro Tag. Und das ist nur so für Basic Needs. Also so trinken und grundlegende Hygiene. Da ist noch nicht mal Wäsche waschen oder baden oder sonst irgendwas dabei. Da ist wirklich nur so Grundlegendes dabei.
What?
Ja.
What?
Ja.
20 Liter?
Ja. Im Schnitt.
Wenn du nur trinkst und dich ein bisschen wäscht.
Naja, grundlegende Sachen, ja.
Wow.
Genau. Wir in Deutschland sind sogar weit, weit drüber. Wir verbrauchen so 140 Liter am Tag.
Dabei 140 Liter am Tag pro Person.
Ja, da gehen fast 30 Liter nur für die Klospülung drauf.
Fuck,
hauen wir viel Wasser raus, also wir hätten mal unendlich davon.
Ja. Ey, das hätte ich nicht gedacht. Genau, krass.
Da kommt aber auch dann sowas, was glaubst du, wie viel Liter in einer Tasse Kaffee stecken, also in so einem Pott Kaffee? Also mit natürlich Kaffeeanbau, Kaffeerösten und bla 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 und die Produktion und so. Ja, da kommen wir nämlich dann zum Industrieteil.
In so einem Pottkaffee, also ein Pottkaffee, eine Tasse Kaffee.
Ja, eine große Tasse Kaffee.
Sagen wir mal Sagen wir mal, 250 Milliliter ist das Getränk ganz süß?
Ja, 250, 300 Milliliter, ja.
Dann 3 Liter pro Tasse. Zu wenig?
Viel zu wenig.
Fuck. Also laut den Quellen, die ich gefunden habe, sind wir bei 800.
800 Liter für eine Tasse Kaffee?
Der Jeans ist bei 8000. Also ein paar Jeans.
Fuck. Ja. My life.
Also Entschuldigung. Wir leben einfach völlig über dem Ding. Und jetzt überleg mal, also...
Ich komme nicht drüber hinweg.
Genau, also wir verbrauchen einfach viel zu viel. Das ist uns wahrscheinlich auch klar. Und man könnte jetzt noch irgendwie Studien rausfinden, wie viel ein tropfender Wasserhahn zum Beispiel pro Jahr verbraucht und sowas. Und einfach Undichtigkeiten und einfach Lecks in irgendwelchen, in der Infrastruktur, weil die alte marode ist und nicht gepflegt wird.
Ja.
Genau, oder weil wir einfach zum Beispiel tatsächlich alle noch per Hand abwaschen und keine Spülmaschine haben, denn man glaubt es kaum. Aber ja, eine Spülmaschine spart Wasser.
Das finde ich immer noch so krass. Hm, ist krass. Das ist so kontraintuitiv.
Ich spüle das mal kurz ab, aber wenn du jeden Teller abspülst oder jede Tasse oder sowas, das ist halt einfach, naja. Also wahrscheinlich kannst du es effektiver machen, aber so wie der Durchschnitt abspült, unter einem laufenden Wasserhahn oder zum Beispiel sich beim Duschen einseifen und dabei das Wasser laufen lassen.
Oh ja. Ja.
Eine der einfachsten Möglichkeiten, Wasser zu sparen. Wirklich.
Das stimmt.
Genau.
Naja, da halt ein Bewusstsein zu haben.
Genau. Mhm. Und wir haben hier, genau, und wir haben das Bewusstsein hier nicht, weil bei uns, wir machen den Hahn auf und da kommt das Wasser. Da ist es einfach da.
Ja, voll.
Und wie gesagt, es gibt ungefähr 2,2 Milliarden Menschen ohne Zugang zu sicherem Trinkwasser. Sicheres Trinkwasser heißt nämlich auch nicht nur sauber, sondern tatsächlich auch nicht in Konfliktbereichen. Ja, also ich habe wirklich Zugang zu Wasser, ohne dass ich irgendwie Schaden davon nehmen muss auf dem Weg dorthin. Sei es, weil ich weit laufen muss oder sei es, weil da tatsächlich eine gewaltvolle Auseinandersetzung herrscht. Die UN hat sich zum Ziel gesetzt, das bis 2030 zu ändern. Das ist ein ambitioniertes Ziel, das ist eins der 17 Entwicklungsziele der UN.
Okay.
Was noch dazu kommt, ist, was ja mit Wasser elementar verbunden ist, ungefähr 3,5 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberen Sanitäranlagen. Das heißt, mit Wasser und Waschen ist halt auch immer Hygiene verbunden. Ja, und das ist natürlich ein enormes Krankheitsrisiko. Und schon allein deswegen hält die UN Kriege um Wasser für möglich. Sie spricht von einer akuten Gefahr, einfach durch Ungleichheit und Ungleichverteilung, dass es Kriege um Wasser geben wird.
Ja.
Anderer Effekt, ich habe es den Not-so-Fun-Fact genannt.
Den Sad-Fact.
Unser Wasserverbrauch und vor allem unser Grundwasserverbrauch hat noch einen anderen Effekt.
Wer ist unser, wie in Deutschland?
Der Menschheit. Vor allem würde ich jetzt mal sagen, der Menschen auf der Nordhalbkugel und damit ist, könnte man ja fast sagen, der Industriestaaten. Und zwar der Grundwasserverbrauch sorgt dafür, dass sich die Wassermassen tatsächlich umverteilen. Unser Grundwasserspiegel sinkt. Und durch den Wasserkreislauf geht er zum Beispiel hauptsächlich wieder in die Meere und all sowas. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass es dann auf der Südhalbkugel abregnet zum Beispiel und wir deswegen die Wassermengen tatsächlich einfach ein Stückchen verschieben. Und wie viel wiegt ein Kilo, wie viel wiegt ein Liter Wasser? Ein Kilo? Ja, ein Kubikzentimeter Wasser ist ein Gramm, deswegen 1000 brauchst du. So, das heißt, wenn wir das aber verschieben, verschiebt sich tatsächlich auch so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen der Schwerpunkt der Erde, aber eine Studie aus Südkorea hat einen Zusammenhang herausgefunden zwischen der Wanderung der Erdpole und dem Grundwasserverbrauch. Und zwar verschieben sich die Erdpole so um knapp oder ein bisschen mehr als 4 Zentimeter pro Jahr. Seit 1993 auf 95 bis 2010 hat sich das Ganze um 80 Zentimeter verschoben.
Aber was heißt jetzt Pol? Ist es wirklich nur dieser magnetische Pol oder ist das wirklich die Erdachse?
Der magnetische Pol kann es nicht sein. Wenn, dann ist es
die Achse. Ja, der verschiebt sich ja eh.
Ja.
Das heißt, die Achse kippt einfach immer weiter.
Die Erde kippt.
Ja gut, das geht ja aber auch nur so weit. Das muss ja irgendwann dann wieder zurückgehen.
Ja, wahrscheinlich schon. Naja. Aber das war der Not-so-Fun-Fact. Also, es hat nicht nur... Ja, naja. Okay.
Wahnsinn, ne?
Also, die UN kommt das war der Not-so-Fun-Fact, den ich dazwischen gefunden habe. Die UN kommt auf jeden Fall zu dem Schluss. Nur ein sicherer Zugang zu sauberem Wasser sichert Frieden und Wohlstand für die Menschheit. Also es muss einfach irgendwie hergestellt werden. Und jetzt kommen wir ja schon dazu, okay, wenn wir das nicht hinkriegen, dann kommt, ist ja die Gefahr, dass es zu Konflikten kommt. Und das tatsächlich müssen wir da gar nicht drauf warten, sondern es gab diese schon. Diese waren bisher bloß noch nicht, sie waren immer so on the edge zur kriegerischen Auseinandersetzung. Bisher gab es sie noch nicht. Es ist nämlich so, dass Wasser heute schon ein Konfliktstoff ist. Wenn wir uns zum Beispiel im Nahen Osten anschauen und uns den Fluss Jordan angucken. Der Jordan ist die Wasserquelle für verschiedene Staaten, zum Beispiel Israel, Syrien, Jordanien, ja, Palästinensergebiete. Und wenn wir uns ein bisschen in die Geschichte anschauen, gab es 1967 den Sechstagekrieg zwischen Israel und Jordanien, in der Zuge Israel die Golanhöhen erobert hat. Besetzt hat? Müsste 6K-Krieg gewesen sein.
Ja, guck nur, weil die sind ja. Aber die sind ja in Syrien, die Golanhöhen.
Dann war es Krieg gegen Syrien.
Aber ja.
Dann war es Krieg gegen Syrien. Dann war es Krieg gegen Syrien. Auf jeden Fall, was da ist, man sagt ja halt, Israel, also ein Grund war natürlich so strategisch, Israel wurde von den Golanhöhen beschossen und deswegen mussten sie irgendwie gesichert oder erobert werden. Was hinzukam, ist aber, dass dort Flussquellen sind und damit die Sicherheit, die Sicherheit der Wasserversorgung Israels gesichert wurde.
Ja.
Genau. Und deswegen musste zum Beispiel, weil Israel jetzt 90% des Wassers deswegen kommt es mit Jordanien. Genau, Israel leitet da deswegen 90% des Wassers des Jordans nach Israel um. Und Jordanien ist darauf angewiesen, sich über den See Genezareth zu versorgen. Genezareth? Franzi?
Also der See, ich weiß nicht, wie er auf Hebräisch heißt, Kinneret.
Ich glaube Genezareth.
Aber der liegt, genau. Genau, also das ist die deutsche Variante, genau, Kinneret. Und da kommt der Jordan River, Jordan raus. Ja, genau, der liegt, fließt halt eigentlich fast komplett durch Israel und ein bisschen was dann in Jordanien.
Und das Problem aber an dem See ist, dass der tatsächlich relativ in den oberen Schichten Süßwasser führt und unten relativ salzig ist. Und Jordanien aber halt nur an den unteren Teil irgendwie rankommt und deswegen das Wasser erstmal entsalzen muss und deswegen halt ziemlich aufwendig ist, zum Beispiel. Im Konflikt mit den Menschen in den Palästinensergebieten, das ist zum Beispiel auch ein Wasserkonflikt, denn Israel beherrscht die Wasserversorgung für die Gebiete und nutzt das teilweise auch, sodass es zum Beispiel Bauern dort verboten ist, neue Brunnen zu bauen, was tatsächlich auch verfolgt wird, was aber nicht verfolgt ist, wenn es israelische Siedler machen. Und dann, kein Wasser, kein Anbau, keine Lebensgrundlage. Ja. Das heißt, es gibt in diesem Fall ist Wasser kein, also gibt es keinen Krieg um Wasser, sondern Wasser wird tatsächlich als, gewisserweise als Druckmittel oder als Mittel eingesetzt. Ich will nicht sagen, als Waffe eingesetzt.
Ja.
Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel der Nil. Ja, der Nil, dort hängen auch mehrere Länder drin. Vorrangig, aber vor allen Dingen und in großer Abhängigkeit Ägypten und der Sudan. Für die ist der Nil tatsächlich die Lebensader. Und als Ägypten 1922 unabhängig wurde, haben die relativ schnell, und zwar 7 Jahre, also 7 Jahre später, 1929, mit Großbritannien ein Abkommen geschlossen. Warum mit Großbritannien? Ja, weil die halt vorher Kolonialmacht da waren, irgendwie, und das irgendwie alles geregelt hatten. Und zwar hat Ägypten durchgesetzt, dass alle Anrainerstaaten des Nils, also sprich südlich von Ägypten, der Nil fließt ja dann Richtung Norden und mündet dann bei da Alexandria Theben da irgendwie in dieses Delta, ins Mittelmeer. Genau.
In Ägypten.
Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass da noch Wasser ankommt. Das heißt, wenn weiter oben jemand im Oberlauf Wasser abnehmen würde, würde das die Wassermenge in Ägypten verringern. Und deswegen hat Ägypten sich quasi das Recht zusichern lassen, ein Veto einzulegen, beziehungsweise die anderen Anrainerstaaten mussten Ägypten quasi um Erlaubnis fragen, wenn sie am Nil irgendwie Wasser bewirtschaften wollten. Einfach weil Ägypten gesagt hat, ey, wir sind darauf angewiesen. Die Staaten im Oberlauf waren darauf nicht so angewiesen, zunächst. Der Sudan hat dann irgendwann angefangen, hat dann gemerkt, okay, wenn wir hängen da auch ganz schön dran, also sollten wir uns irgendwie mit Ägypten einigen, was 1959 passiert ist. Soweit erstmal alles safe. Ja, alle hängen da irgendwie dran, ja. Alle haben irgendwelche Abkommen, dieses Abkommen von Ägypten ist ein bisschen schwierig, aber na gut, haben sie gemacht. So. 1980 wollte Äthiopien dann, um sich zu entwickeln, einen Staudamm bauen. Zwei, um genau zu sein. So. Staudamm heißt, Wasser wird aufgestaut, meistens zur Energiegewinnung, aber auch natürlich irgendwie, um ein Frischwasserreservoir zu nutzen. Ja, kann man ja verschiedene Sachen machen. Ägypten reagierte mit auf diese Pläne mit der, ja, zusammengefasst mit dem Satz, wer mit dem Nilwasser spielt, erklärt uns den Krieg. Und aufgrund dieser Drohung hat Äthiopien zunächst von dem Bau abgesehen. Das Gute ist, 1999 hat man sich dann auf die Errichtung des Nile Basin Initiative geeinigt. Einfach ein jährliches Treffen aller Nil-Anrainerstaaten, um gemeinsam zu besprechen, wie man diesen Fluss bewirtschaften kann. Das heißt, auch dort kam es zur Drohung, aber es gab eine quasi friedliche politische Lösung. So, mein drittes Beispiel sieht nochmal ein bisschen anders aus. Und zwar begeben wir uns wieder, wir bleiben geografisch ungefähr in der Nähe, und zwar Euphrat und Tigris. Hast du vielleicht im Geschichtsunterricht schon mal gehört? Natürlich hat die.
Aber natürlich.
Genau, die Wiege der Menschheit, Zweistromland. Gerüchten zufolge oder Legenden zufolge soll es dort auch die große Stadt Babylon gegeben haben, und die Menschen sollen dort die Landwirtschaft, Aircode, erfunden haben. Also sesshaft geworden sein und in diesen fruchtbaren Gegenden angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben, um sich sesshaft zu werden. So, heutige Länder, die dort zu finden sind, vor allem der Irak und Syrien, tatsächlich aber auch weiter im Norden, und dort entspringen diese beiden Flüsse dann tatsächlich auch in der Türkei. Und 1970 haben sowohl Syrien am Euphrat als auch der Irak am Tigris Staudämme gebaut. Weil sie halt gesagt haben, okay, wir müssen hier halt irgendwie Staudamm, wie gesagt, Energieversorgung, Infrastruktur, Frischwasser, ja, macht man einfach so. Der Irak, warum auch immer, drohte Syrien daraufhin mit Krieg, weil Syrien natürlich den Euphrat gestaut hat, der natürlich dann im Irak weniger Wasser führte. Ja, also man sieht immer, wer weiter oben den Fluss staut, der hat Wasser, dahinter ist halt schwierig.
Je näher an der Quelle, da kommt der Spruch.
Jetzt ist es natürlich so, die Türkei sitzt natürlich an beiden Quellen. So. Und hat dann 1974, 1986 Staudämme gebaut. An beiden. Und daraufhin gab es Kriegsdrohungen vom Irak und Syrien. Weil sie natürlich gesehen haben, okay, bei uns kommt viel weniger Wasser an und wir sind davon abhängig. Hier gibt es keine politische Lösung. Denn hier stehen sich aufgrund der politischen Konstellation einfach zwei Machtblöcke gegenüber. Während Syrien und der Irak probiert haben, die Arabische Liga irgendwie hinter sich zu bringen, war die Türkei damals schon NATO-Mitglied.
Ja.
Und ein Angriff auf ein NATO-Land ist ein Angriff auf alle NATO-Länder. Das führte dazu, dass die, also die Arabische Liga und die NATO haben gesagt, ey, da mischen wir uns über, wir bewerten das nicht, klärt das mal unter euch. Ja, also wir brechen hier nichts vom Zaun oder sonst irgendwas. Was dazu führte, dass die Türkei tatsächlich einfach weitergebaut hat.
Ja.
Also, und die haben vor, noch weitere Sachen zu bauen. Es gibt Pläne für insgesamt 22 Staudämme, 9 Wasserkraftwerke und 25 riesige Bewässerungsanlagen, um Südostanatolien zu bewässern und fruchtbar zu machen. Wenn sie das tun, wird in Syrien und in Ägypten, die ja gerade schon von,
im Irak meinst
du? Genau. Syrien und im Irak, die ja gerade aufgrund der politischen Ereignisse der letzten Jahre und der kriegerischen Ereignisse im letzten Jahr gebeutelt sind, tatsächlich noch mehr drunter leiden. Das heißt, wir sehen, Konflikte um Wasser gibt es schon heute.
Ja.
Sie sind bisher noch nicht in Kriege oder in bewaffnete Konflikte ausgebrochen, aber sie sind sowohl im Kampf oder in Konflikten wird Wasser als Einfluss oder wichtige Ressource und ich will jetzt nicht sagen als Waffe benutzt, aber benutzt. Es gibt Beispiele für friedliche Einigungen. Es gibt aber auch Beispiele für festgefahrene Konflikte, die tatsächlich irgendwann einfach eskalieren könnten noch.
Ja, okay, krass.
So viel zu der Frage, ob es überhaupt, also ob es den Krieg, den War on Water geben wird. In gewisser Weise ist er schon da.
Ja.
Ja. Wir können jetzt natürlich auch gucken, ja, auch hier, wir haben ja Probleme, also wenn wir jetzt bei uns in Deutschland gucken, wir haben ja auch Probleme mit Trockenheit. Es gibt hier ein schönes Interview, das verlinken wir auch mal von der Tagesschau. Das ist vom, ja, das ist ja schon 2 Jahre her, aber an sich, ja, an sich hat sich seitdem nicht viel geändert. Und selbst in dem wird halt zum Beispiel schon gesagt, okay, da wird der Klimaforscher Andreas Marx interviewt. Und dem wird zum Beispiel gefragt, hey, 2022 sind wir wieder auf dem Weg in einem Dürrejahr, ins Dürrejahr, ist ja wieder so warm und welche Folgen hat das? Und der sagt, naja, eigentlich, wir sind nicht in einem neuen Dürrejahr, wir sind seit 2018 in einem Dürrejahr. Wir sind halt partiell die ganze Zeit immer nur von Dürre betroffen.
Ja.
Und auch in Deutschland. Und gerade Brandenburg ist zum Beispiel eins der trockensten, oder ist das trockenste Bundesland?
Ja, Steppe Brandenburg. Das ist der Steppe.
Steppe Brandenburg, genau. Ja, also in den Regionen Brandenburgs, Berlin und in großen Teilen Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, also eigentlich überall gibt es Gebiete, die ja seit Juni 2018 ein Wasserdefizit in größeren Tiefen des Bodens ausprägen. Also und die, was seitdem nicht mehr weg ist. Ja, seit 2018 gibt es dort Wasserdefizite.
Krass, ja.
Das ist einfach nur der Hammer. Und es wird halt immer wärmer. Es wird halt echt immer wärmer. Der Mensch, nur kurz
zur Einordnung. Es wird immer wärmer.
Sorry. Werner gesagt?
Ja, es wird immer wärmer. Beinhart
Kurz zur Einordnung. Andreas Marx ist Leiter des Mitteldeutschen Klimabüros und zuständig für den Dürremonitor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Okay, und er sagt auch, wir haben seit rund 250 Jahren keine vergleichbare Situation gehabt.
Krass.
Also es wird, also einfach die Temperaturkurve geht immer weiter nach oben. Ja. Und wir müssen halt, also was halt vermeintlich, also nicht positiv ist, aber Deutschland kommt eigentlich dabei sogar noch aufgrund der Lage sogar noch gut weg. Denn jetzt könnte man sagen, okay, Dürre ist das eine, wir haben aber auch große Umweltereignisse oder wir nennen es Umweltkatastrophen, Starkregenereignisse, Extremwetterereignisse.
Ja.
Das heißt, dass wir merken das ja jetzt schon, dass wenn es bei uns regnet, es wirklich richtig schüttet. Mhm. Es ist richtig derbe. Ja, weil der Regen verteilt sich nicht mehr aufs ganze Jahr, sondern kommt gebündelt in einem Moment runter. Das sind aber auch Sachen, wo wir halt einfach lernen müssen, dass wenn das Wasser kommt, und das ist der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, es muss mehr in die Wasserwirtschaft investiert werden und vor allem dann, wir müssen es dann auffangen.
Ja.
Und wenn die Erde wärmer wird und zum Beispiel Winter wärmer werden, heißt es auch, dass die Regenmenge im Winter in gewisser Weise irgendwie steigt, weil es halt nicht mehr scheint, sondern regnet halt irgendwie.
Ja.
Und wir müssen halt gucken, dass wir besser mit unserem Wasser haushalten und wenn es da ist, es speichern, wenn wir es nicht brauchen, für die Zeiten, wenn es weniger regnet, beziehungsweise wenn es heißer wird und wir es brauchen.
Ja.
Das ist ein Punkt.
Ja. Baut die Wassertürme wieder auf.
Baut die Wassertürme wieder auf, ja. Stellt euch eine Regentonne in den Garten, was weiß ich. Also das ist auch so der Punkt. Ja. Jeder kann irgendwie selber Wasser sparen. Und das ist halt so ein Punkt. Auch wenn wir, also hört sich blöd an, weil der Haushalt und sowas nur 10% ausmacht. Aber wir haben ja zum Beispiel auch einfach darauf, keine Ahnung, tragt die Jeans länger. Also das hört sich blöd an, aber konsumiert nicht so viel.
Ja,
das ist auch so ein Ding. Ja, konsumiert nicht so viel neue Sachen, tragt alte Sachen. Ihr müsst nicht auch Elektronik repariert Sachen, statt sie neu zu kaufen. Wasser steckt in allen unseren Produkten drin, die wir irgendwie im Leben brauchen. Und zwar für alles wird irgendwie Wasser gebraucht. Und sei es nur zur Kühlung der Maschinen oder sonst irgendwas.
Ja.
Und je weniger wir konsumieren, desto weniger Wasser verbrauchen wir einfach. Es ist wirklich krass. Ich kann dir nochmal einen... Ich würde nochmal vom Planet Wissen eine Seite verlinken zum persönlichen Fußabdruck. Mhm. Zum Beispiel, also jedes Produkt braucht Wasser. Man könnte, wenn man zum Beispiel Fleisch isst, Rind ist schlimmer als Schwein.
Ja.
Schokolade braucht viel Wasser.
Krass. Ja.
Erdbeeren sollte man zum Beispiel nur im Sommer essen. Und man kann natürlich, da gibt es auch noch Tipps, wie man das wiederverwerten kann. Wir können Wasser zum Beispiel selber sparen, indem wir, also zum Beispiel, wenn ihr einen Garten habt,
ja,
die müsst ihr ja sprengen, klar. Da sind ja, ihr pflanzt Gemüse oder sonst irgendwas. Lieber zum Beispiel einmal den Boden mit der Hacke ein bisschen auflockern und dann sprengen. Das, dann kann der Boden das viel besser aufnehmen und dann versickert das nicht so oder fließt nicht an der Oberfläche ab. Und so könnt ihr dafür, so könnt ihr euch quasi einmal sprengen, Wasser oder Gießen sparen.
Mhm.
Ne? Ansonsten gibt's halt verschiedenste, also wie gesagt, wir können an jeglicher Stelle Wasser sparen. Ja.
Ja, ja.
Also hier zum Beispiel bei dem Artikel steht, der Durchschnitt verbraucht jeder Deutsche 123 Liter Trinkwasser pro Tag. Laut
das Umweltprogramm. Ist echt viel. Das ist echt viel.
Allein 27% davon für die Toilettenspülung, 36% des täglichen Wasserkontingents wird für die Körperpflege, also jetzt hier für Baden, Duschen, Zähneputzen genutzt.
Ja.
Und dann gibt's hier solche Sachen wie betroffene Wasserhähne sofort reparieren, Sparduschköpfe einbauen,
ja,
wassersparende WC-Spülkästen, Wäsche waschen, nur wenn es wirklich richtig voll ist. Ja, also alles, naja, genau.
Ich habe gerade mal kurz nebenbei,
ich
habe gerade mal nebenbei kurz gegoogelt, wie viel Liter bei einer Klospülung durchgehen.
Na, und?
Was hast du, weißt du es?
Nee, habe ich tatsächlich nicht geguckt, aber es muss relativ viel sein, weil es niemand, also keine Ahnung, wenn ich glaube, bei einer normalen Klospülung, wenn ich sie, also es gibt ja auch, man kann ja Klospülung auch stoppen, machen ja viele nicht.
Ja.
Weiß nicht, 6 Liter? 5?
Ich habe gerade geschaut, hier Wasserspar, also hier bei Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, da sagen sie, dass eigentlich ein Maximum von 9 Litern und ein Minimum von 6 Litern pro Spülgang festgesetzt sind.
Minimum von 6 Litern?
Mhm, die Menge muss regulierbar sein.
Ich dachte, 6 Litern schon hoch. Alter Vater, ey. Ja, und vielleicht doch mehr auf Öko-Klo setzen.
Und das alte Spülkästen noch bis zu 15 Liter durchballern. Mhm. So, hier warte mal. Wassersparende Drückspüler gibt's auch noch. Nach kurzem Antippen gibt's dann lediglich 3 bis 4 Liter. Länger Betätigung sind 6 bis 9 Liter.
Mhm.
Ja. Schon Wahnsinn.
Genau. Also es gibt auch Maßnahmen. Natürlich ist es jetzt wieder so ein Ding wie bei allem beim Umweltschutz. Man probiert es irgendwie aufs Individuum abzuwälzen, was einfach nicht funktioniert. Was ist, einfach ein Teil ist, aber nicht alleine funktionieren kann. Und deswegen gibt es tatsächlich auch Maßnahmen zum Wasserschutz in der Landwirtschaft. Und der WWF empfiehlt zum Beispiel folgende Sachen. Zum Beispiel die Tierhaltung zurückzufahren. Also wirklich nur so viel Tiere halten werden, wie die Böden auch imstande sind, irgendwie aufzunehmen. Das heißt, der Nutztierbestand muss irgendwie verringert werden. Na klar, intelligente Anbausysteme, also breitere Fruchtfolgen, wie ich vorhin sagte, Mischkulturen, Untersaaten.
Ja.
Okay. Und zum Beispiel sowas wie Agroforstsysteme.
Das Agro? Ist,
Agro, das ist jetzt kein wütender Baum, sondern die Mischung aus Agriculture, also sprich Landwirtschaft und Waldbewirtschaftung.
Ja.
Und zwar könnte man das zum Beispiel machen, also ist die Nutzung von Bäumen und anderem Gehölz in Kombination mit der Landwirtschaft. Und dadurch kann man zum Beispiel Hecken und Bäume schützen den Boden vor Austrocknung und Erosion, indem sie im Sommer Schatten spenden und starke Winde zum Beispiel abpuffern können. Deswegen schützen sie die Pflanzen, die da drunter liegen. Einfach. Und schützen auch den Boden vor Austrocknung. Und deswegen kann ja zum Beispiel Wasser besser aufnehmen. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit dem zum Beispiel Wasser, Boden mal auflockern oder sowas. Dann natürlich irgendwie wassersparende Bewirtschaftung. Einsatz von effizienter Bewässerungstechnik wird natürlich, also nur Tröpfchenbewässerung oder zum Beispiel Wasserrückhalt Rückhaltebecken, also gerade zu Zeiten, wo es dann irgendwie dann doch mal viel Wasser gibt, das irgendwie auch tatsächlich aufzufangen. Also ich finde zum Beispiel ganz cool, also es ist jetzt wieder was im Kreis, aber meine Eltern haben ja einen Garten und die haben nicht nur eine, aber mehrere Wassertonnen, aber eine steht an der Garage, ist so eine Regenrinne und an dem Fallrohr der Regenrinne steht diese Wassertonne einfach und da ist ein Element drinne, was du so ausklappen kannst. Und wenn du es runterklappst, wird quasi das Wasser von der Regenrinne in die Tonne umgeleitet und wenn die voll ist, machst du es halt einfach wieder zu Und genau, dann kann
das. Haben meine Eltern auch. Ja.
Also das finde ich ist halt super simpel, mega smart und dann kannst du da was halt, keine Ahnung, baust dir eine Pumpe ein oder holst halt den Wasser, machst die Gießkanne darin halt voll.
Ja, das haben meine Eltern auch. Die haben dann unten so einen kleinen Hahn dran an der Regentonne.
Und, ja, oder so, genau.
Ja, wichtig ist nur, dass die Regentonne zu und abgedeckt ist, weil sonst hast du die Mückenplage.
Sonst hast du die Mückenplage, richtig. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, soweit.
Ich glaube, wir haben richtig viel gehört. Ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe, glaube ich, in wenig Folgen so viel gesagt, was zur Hölle, what the fuck, wirklich? Oh Gott. Also wenn man sich das halt auch mal vor Augen führt, ne, wie selbstverständlich das so ist mit dem Wasser und dem Wasserverbrauch.
Wahnsinn, ja, das ist dolle, oder? Also, das ist krass, wie viel Wasser man wirklich verbraucht. Also wie gesagt, es gibt, man muss sich das wirklich mal reintun, wie viel, man nennt es auch virtuelles Wasser, verbraucht wird bei der Produktion von wirklich, also nicht nur Obst, Gemüse, Fleisch und sowas, also zum Beispiel, wie war es hier? Wo habe ich das gelesen? Eine Tasse, okay, hier sagen sie, eine Tasse Kaffee benötigt bei der Herstellung 140 Liter. Vielleicht habe ich mich dafür noch versprochen. Mhm. Das tut mir leid. Aber 140
Liter ist immer noch viel. Das ist immer noch viel, ich wollte gerade sagen.
Ja. Aber ein Liter Milch ist zum Beispiel bei 1000 Liter, um die Kuh zu versorgen. Ein Ei so bei 200 Litern, sagen sie hier. Also ich verlinke das sogar selbst. Und dann kommen aber auch so Apfels bei 70 Liter, eine Banane bei 200. Und das dann halt alles drinne irgendwie. Aber alles, was aber du musst ja gucken, da ist so viel verstecktes Wasser drin, ne?
Ja, ja.
Ja. Ein Glas Rotwein, 120 Liter.
Crazy. Mhm.
Das ist halt echt super viel. Es ist halt wirklich einfach unglaublich viel. Deswegen geht sparsam mit Wasser um. Schätzt es wert, weil es immer da ist. Es ist nichts tatsächlich Natürliches und ein Viertel der Menschheit oder mehr als ein Viertel der Menschheit hat tatsächlich einfach keinen Zugang zu Wasser. Also entweder zu sauber oder zu sicherem Wasser.
Ja, das sind so die Privilegien, die man hat, die man halt auch wirklich nicht so realisiert. Ne? Also ich meine, ich fand schon immer krass, wenn ich in so Ländern war wie Israel oder so oder manchmal, wenn man einfach nur Nachbarländer fährt und zum Beispiel merkt, wie chlorig das Wasser da schmeckt.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ich schon mal, ich war schon ein paar Mal in Spanien, da trinkst du kein Wasser aus dem Hahn, was einfach chlorig schmeckt. Da trinkst du halt Wasser aus, also kaufst du halt Wasser.
Genau, da kaufst du Wasser, ja.
Und dann halt Wasser, ich meine, und wir müssen uns auch mal schauen, wie billig Wasser bei uns ist. Also,
das ist schon krass.
Warte mal ganz kurz. Hier googelt der Chef noch selbst.
Direkt.
So, was direkte ist der durchschnittliche Google-Line. Wasserpreis in Deutschland? Gucken wir mal kurz, was finden wir denn da? So, Wasserwirtschaft. Wikipedia, ja, das ist okay. Oder finden wir da was? Wikipedia ist doch was Sinnvolles. So, was. Ach, nicht auf die Schnelle. Na gut.
Egal, könnt ihr alle selbst zu Hause schauen.
Ja, schaut's nach, schaut euch an und schaut, wie billig das
generell
ist.
Generell zu günstig, ja.
Naja. Gut, ja. Es ist schwierig. Wasser ist, lass uns Wasser sparen. Wir müssen Wasser sparen. Wir müssen einfach Wasser sparen.
Ist wirklich Sparwasser.
Ja.
Ja. Oh, es tut mir leid, wenn ich gerade so hochziehe auch die ganze Zeit, aber irgendwie packt es mich gerade, dass meine Nase zugeht.
Packt es dich gerade?
Müdigkeit, Allergie, Alkohol. Ja, meine Nase, es packt meine Nase.
Ja.
Oh, wir sind ja auch schon wieder bei einer Stunde vier. Wahnsinn. Aber Benson, ich möchte sagen, das war richtig, richtig gut. Ich fand das sehr eindrücklich. Ich glaube, da ist mir sehr, sehr viel hängen geblieben. Ja. Und ich glaube, das hat nochmal so ein bisschen beleuchtet, wo es denn überhaupt, also an welchen Stellen es schon problematisch ist. Und ich glaube, es gibt ganz viele Stellen, die wir jetzt nicht aufgezählt haben, wo es mindestens genauso problematisch ist.
Ja. An sich, wie gesagt, krass. Da ja in jedem Produkt und überall eigentlich Wasser drinsteckt. Ist es halt einfach tatsächlich unser wertvolles Gut. Und nochmal daran erinnert, ungefähr 1% der Wasserfläche auf der Süßwasserfläche, keine Ahnung. Also wir haben viel zu wenig Wasser. Wir haben einfach viel zu wenig Wasser, als dass wir damit so umgehen könnten, wie wir es jetzt tun.
Ja, also wie generell für Natur und Klima allgemein.
Ja, genau.
Ja. Gut. Gut. Ja, nicht danke. Gut. Soll ich einfach mal so absolut... Ja, nicht gut, aber soll ich einfach mal so einen Übergang machen, ohne dass es einen gibt, zum Fun Fact! Oh Gott. Also es war ein deepes Thema. Dafür wird es jetzt ein bisschen döver. Also nicht so richtig doof, aber ich habe ein Last-Minute-Fun Fact.
Ja, da war es doch gut, dass wir Technikprobleme hatten und du ein bisschen Zeit hattest, deinem Laptop beim Starten zuzugucken und nochmal überlegen konntest.
Ja, aber wirklich. Und deswegen, vielleicht kennst du das sogar, ich könnte mir das durchaus vorstellen, denn das gebe ich dir als Tipp mit. Es passiert in der Schule jeden Tag. Und zwar möchte ich wissen, weißt du, was sich hinter dem Phänomen Social Loafing versteckt?
Loafing? Also L-O-F-I-N-G? Loafing.
L-O-A, ich glaube, es ist L-O-A-F-I-N-G. Wie der Loaf, der Leib, quasi der Brotleib.
Ist es nicht, ist der Loaf nicht ein Schwamm?
Es gibt auch den Loaf, den Loofer, bestimmt.
Achso. Social Loafing, weiß nicht.
Loaf ist ein Brot,
Schwamm Brotleib. Gedacht, ein Brotleib. Loafing, Social Loafing. Man nimmt sich soziale Kontakte und geht darin auf. Oder man bläht seinen vermeintlichen Freundeskreis auf. Und ich habe super viele, keine Ahnung, wie wir der alten Generation sagen, früher, ich habe 1000 Facebook-Freunde, aber nur 3 Leute kennen mich. Und mein Freundeskreis ist einfach viel zu groß.
Nee, also Loafing heißt tatsächlich auch nochmal was anderes als dann nur das Brot.
Loafing heißt nochmal was anderes.
Loafing heißt nochmal was anderes, aber es kommt so ein bisschen daher, also dieses, ne, dieses...
Wenn dieses so, Aufgehen, dieses Größerwerden?
Ja, dieses Aufgehen, dieses Größerwerden, so dieses... Und dann wird es ja manchmal, ne, es breitet sich so aus.
Es ist vielleicht auch träge werden?
Es ist eine träge Angelegenheit, ja, genau.
Es ist eine träge Angelegenheit. Das heißt, ich verharre vielleicht eher so, ist es vielleicht so ein bisschen sowas wie meine Bubble bilden, ich verharre in meiner Social Bubble und erweitere die nicht mehr oder grenze sie ab gegenüber anderen?
Nee, ich kann immer sagen, also Social Loafing, Loafing heißt dann übersetzt Faulenzen und quasi die komplette Übersetzung davon ist soziales Faulenzen.
Soziales Faulenzen, ich kümmere mich nicht mehr um andere oder ich, Moment.
Also ich sag, in der Schule. In der Schule passiert das jeden Tag.
Schule.
In der Uni passiert das, auf der Arbeit.
Wahrscheinlich habe ich das schon.
Das Phänomen ist sehr geläufig, auf jeden Fall.
Dass ich, wenn ich in eine neue, sagen wir mal, ich komme in eine neue Umgebung, keine Ahnung, neue Uni, neuer Kurs, neue Klasse und finde in den ersten.
Ich sage schon mal nein.
Okay. Ich finde also keine Freunde in der Zeit und bleibe dann bei denen. Und dann okay, ich finde keine Freunde. Okay, ist es, dass ich keine Freunde finde?
Nein.
Weil ich aussehe wie ein Brot.
Aha, das Brot hat viele Freunde.
Stimmt, Brot ist was Gutes.
Ja, Brot ist richtig gut.
Social Loafing. Ich bin träge. Warum bin ich sozial träge? Warum bin ich sozial faul?
In sozialen Situationen vielleicht, ja.
Warum bin ich in sozialen Situationen... Ich bin in sozialen Situationen faul. Mhm. Das heißt, ich verstecke mich hinter anderen und lasse die eher irgendwie sozial agieren und oder beziehungsweise... Also ich verstecke mich hinter anderen. Irgendwie. Aber warum? Warum verstecke ich mich hinter anderen?
Denk doch mal an der Schule...
Ja, es gibt so, die Lehrkraft stellt eine Frage, es gibt so 3 Leute, die sich melden, der Rest denkt sich, die machen das schon.
Genau.
Ich muss mich nicht mehr melden.
Das ist es. Quasi so, genau. Also dieser Unterschied.
Ich verstecke mich hinter anderen.
Ja. Also Social Loafing ist tatsächlich, soziales Faulenzen, ist ein Phänomen, das schon recht früh beobachtet wurde. Und zwar, ich erzähle das jetzt so aus meiner Erinnerung, hat jemand mal gedacht, wenn ich jetzt so einen Karren habe und da ein Pferd davor spanne, müsste ich eigentlich doppelt so schnell sein, doppelt so viel Kraft irgendwie da haben, wenn ich 2 Pferde davor spanne. Und hat die Person gemerkt, also viel schneller ist jetzt auch nicht.
Ja, und das hat Pferd weniger macht, weil der andere schon rennt.
Genau.
Und so, ne? Nur mitrennt. Der nimmt
den und dann haben sie das irgendwann mal festgestellt, so okay, wie ist denn das beim Tauziehen? Und beim Tauziehen...
Da ziehen auch nur 2 und der Rest ist hinten so, ich habe das Seil noch festgehalten, damit es nicht im Dreck liegt.
Genau, weil es ist ne, so diese Sache halt, wenn irgendwie, es ist nicht so, dass du dann 2 Leute hast, die 100% geben, sondern wenn du da zum Beispiel 2 hast, ist ungefähr der Schnitt, dass dann im Vergleich zu, man macht es alleine, jede Person von einem Zweierteam nur noch 93% gibt. Social Loafing, dieses soziale Faulenzen, heißt quasi, dass Menschen in Gruppen, in denen es zum Beispiel Verantwortungsdiffusion gibt oder aber, und das ist das wichtige Kriterium, wo die Leistung des Einzelnen nicht klar abgrenzbar ist von den Leistungen der anderen, eben diese quasi dieses sich ein bisschen darauf ausruhen, dass schon irgendwie was passieren wird und halt nicht jeder 100% gibt, sondern jeder nur so viel Prozent, wie er denkt, dass halt eben gerade ausreichen. Und man kann das zum Beispiel auch beobachten, oder es wurden Experimente gemacht zwischen Ruderteams, die dann irgendwie im Vierer oder einem Achter sitzen, wo eben nicht jede Person 100% gibt. Oder natürlich aber, wenn du so Staffelläufe hast, weil da die Leistung des Einzelnen ja doch sehr, sehr klar nachvollziehbar ist. Und was richtig spannend ist, weil sie
zu unterschiedlichen Zeiten aber einzeln was leisten müssen.
Genau, und das ist natürlich ein bisschen,
das ist ein bisschen so dieses Phänomen hinter dem Team, toll ein anderer macht's.
Genau, ja. Okay. Und was aber interessant ist wohl, ist, dass bei einfachen Aufgaben halt jeder irgendwie weniger gibt, dass aber anscheinend bei komplexeren Aufgaben natürlich der Anteil von dem, was Menschen machen oder wie viel Energie sie reinbringen, natürlich steigt, weil sie dann zusammen natürlich mehr interagieren und Lösungen finden müssen und der oder die Einzelne sich eben nicht so rausziehen und zurücknehmen kann. Hm. Genau, deswegen sind Gruppen arbeiten immer scheiße.
Ich merke das jetzt zum Beispiel während des Studiums. Ich finde es halt eigentlich richtig cool, dort in Gruppen zusammen an Problemen zu tüfteln. Und bilde mir auch eigentlich ein, dass wir das, also in der Gruppe, in der ich mich jetzt hier da irgendwie zugehörig fühle, man findet sich ja relativ schnell irgendwie.
Ja.
Dass wir das da tatsächlich ganz gut machen, dass jeder irgendwie mal so seine Idee, also keine Ahnung, gibt natürlich auch mal Tage, wo jemand irgendwie ein bisschen low ist oder sonst irgendwas, aber dass wir uns eigentlich gegenseitig ganz gut irgendwie nach vorne pushen. Und dann ergänzen und sich da keiner ausruht, sondern immer irgendwie jemand noch eine Idee hat, also zum einen das Problem, das hatte ich ja schon mal erzählt, das finde ich ja gerade so gut, erst probiert man das Problem zu lösen und dann probiert man die Lösung zu verbessern. Und das, also zu optimieren. Das finde ich ganz cool.
Und bei komplexeren Sachen funktioniert es, weil wenn man zum Beispiel bei Schülerinnen jetzt nur sagt, so hier, macht mal irgendwie, recherchiert zusammen das Thema, und alle zusammen am Ende müssen irgendwie so einen Vortrag geben, dann hängen sich halt drei irgendwie hin und sagen, ah ja, die Streberin, ah, der Streber macht das da schon. So, ne? Und dann macht halt eine Person gefühlt alles und verteilt dann hier, du liest das vor.
Ja, krass. Ja. Social Loafing. Vielen herzlichen Dank.
Social Loafing nennt man das. Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Vor allem, weil auch, sag ich mal, die Belohnung ja auch aufgeteilt wird und jetzt nicht jeder Einzelne nochmal zum Beispiel persönlich oder individuell dafür hervorgehoben wird oder so weiter. Von daher sehr interessant.
Hm. Ja. Okay, cool. Mhm. Vielen Social Loafing, Dank, das war's. Dafür. Social Loafing, stark.
Gerne. Ja.
Dann sind wir fast durch für heute. Wir brauchen noch eine neue Frage. Und die kommt von mir und ich hatte mir irgendwas aufgeschrieben. Moment. Mhm. Also ich weiß grob, um was es geht. Ich weiß nicht, ich guck mal kurz, ob ich mir noch was dazu aufgeschrieben habe. Kleinen Moment. Aber wahrscheinlich nicht. Genau. Franzi.
Ja. Denzen.
Auch du.
Ja.
Aber vor allem ich. Wie? Mhm. Werden alt.
Ah. Lüge. Aber nein, erzähl weiter.
Und wenn wir eins wissen,
dann,
was im Alter auf jeden Fall nicht sicher sein wird.
Die Rente.
Richtig.
Ja.
So, das wissen wir, das brauchen wir nicht erklären. Ja. Mhm. Was macht man dagegen?
Vorsorgen.
Richtig, vorsorgen. Wie sorgt man vor?
Oh, da gibt es ein Drei-Schichten-System. Ich habe letztens eine Beratung gehabt zum Thema Altersvorsorge. Yes. Privat.
Stark. Also mir ging's eigentlich, also man kommt in das Alter, wo man sich denkt, okay, was mache ich bitte? Und auf was man da relativ häufig stößt, sind irgendwie so aktienbasierte oder ETF-basierte Sachen.
Ja.
Und ich muss gestehen, in meiner Naivität und in meiner billigen Lehrkrafttätigkeit kann ich sagen, ich habe keine Ahnung davon.
Von ETFs?
ETFs.
Oder von
Fonds.
Und WTF, okay, ah, das
von WTF, genau. WTF, ETF, jetzt schon den Folgentitel. Geil.
Geil, WTF, ETF, sehr gut. Ah,
jetzt,
okay.
Jetzt schon den Folgentitel für nächstes Mal. Genau.
Ja.
Erklär mir doch mal bitte, wie das funktioniert. Also
ETFs oder Geld anlegen allgemein?
Ja, also die Frage ist schon, Geld vermehren, ohne selber zu arbeiten.
Okay, aber jetzt nicht spezifisch auf so rentenmäßig, sondern einfach generell, wie geht's?
Wenn ein Tipp für die Vorsorge, also ich meine, wir sagen beim nächsten Mal auf, wir sind hier keine Beratung, wir machen hier keine Anlageberatung und sowas, ihr entscheidet selber, wo ihr euer Geld reinwerft. Aber wenn da am Ende ein Tipp rausfällt, klar.
Okay, ja.
Mhm. Und vielleicht können wir ja auch noch irgendwie was sagen. Also ich bin ja, ich sage jetzt nicht, wohin ich gewechselt bin, aber ich habe mich irgendwann mal entschieden, zu einer Bank zu wechseln, die vermeintlich grün und etwas ethischer ist als ein normales Bankinstitut. Mhm. Vielleicht können wir diese Komponente da irgendwie noch mit einfließen lassen. Also,
okay.
Aber das muss nicht. Also, das ist aber so groß. Aber so grob würde ich gerne mal.
Das wären mehrere Themen jetzt, ja.
Das wären mehrere Themen. Genau. Grob möchte ich mal finden, wie funktioniert dieses mit den Aktienfonds, ETFs und kann man das nutzen?
Ja.
Machen ja jetzt irgendwie alle. Gibt ja 12 Milliarden Podcasts zu.
Das stimmt.
Deswegen. Genau, das ist meine Frage.
Okay.
Ich hoffe, gut. Da war eine dabei. Ich weiß nicht, ich habe so viel
geredet. Schau mal, ich erkläre dir einfach, wie investieren geht.
Ja.
Sehr gut, okay. Ja, versuch mein Bestes. Gut.
So, ich habe das Intro gemacht. Möchtest du das Outro sprechen?
Natürlich. Wenn euch das wie immer gefallen hat oder nicht gefallen hat, könnt ihr uns Feedback senden. Nicht wahr? Und zwar geht das einmal, wenn ihr direkt Benson schreiben wollt, könnt ihr gerne eine E-Mail schicken an benson@diebunddoof.de. Ihr könnt mir natürlich selbstverständlich auch eine Mail schicken an franzi@diebunddoof.de. Bitte aber wisst, dass da mit Verzögerung reingeschaut wird.
Bitte als Benson zeichnen, sonst hat Franzi Angst.
Es ist alles Spam. Genau, wenn ihr mich schneller erreichen wollt, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram @diebunddoof.de. Nee, ist doch völlig Quatsch, nur Dieb und Doof. Oh mein Gott. Unter dem Handle Dieb und Doof. Und bei Twitter und oder Twix oder X und Mastodon findet ihr Benson einmal unter dem Handle Dieb und Doof und dann einmal @diebunddoof.trödcafé. Das war's?
Nee, @trödcafé.
So rum nehme ich. Siehste, mein Gott, ey, wenn wir hier mal diese Rollen tauschen und ich mir schon, was ist das, 0,4? Von einem 0,4er Bier mit 6,8% reingepfiffen habe.
Hm, ich weiß gar nicht, was meins jetzt hier hatte. 4,9 Standard. Gut.
So, schön war's.
Hoffen wir, dass die Aufnahme jetzt was geworden ist und wir jetzt nicht irgendwie eine Stunde 18 umsonst gequatscht haben. Drückt uns die Daumen, aber sagen wir so, wenn es nicht geworden ist, hört ihr das hier gerade eh nicht.
Ich wollte gerade sagen. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.